Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Also ich finde es total cool, dass das hier in so einer aufgelockerten Atmosphäre stattfinden kann und dass es eben auch wirklich den Leuten näher gebracht wird. Und es ist wirklich schön, das Ganze mal in einem ja doch weniger hochwissenschaftlichen Kontext zu hören.
Ja, da hört man schon deutlich raus, diese Zuhörerin hat den Abend gestern Abend in einer Lübecker Brauerei genossen. Zurzeit werden viele Kneipen und Pubs sozusagen zum Hörsaal in der weltweiten Veranstaltungsreihe Pint of Science. Die Wissensvermittlung und vielleicht ein gemeinsames Bierchen in angenehmem Ambiente zusammenbringen möchte. Das ist ein Thema heute bei uns. Außerdem geht es um das Jahrestreffen der Hochschulrektorenkonferenz in Leipzig und wir berichten über Querdenkerschulen in Sachsen. Ich bin Kate Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Leipzig erlebt seit gestern eine ungewöhnlich hohe Dichte an Hochschulleiterinnen und Leitern, könnte man sagen. Denn die HRK, die Hochschulrektorenkonferenz, trifft sich hier zu ihrer Jahresversammlung. Das Ganze ist zum ersten Mal seit der Pandemie wieder in Präsenz möglich. Und zum ersten Mal war gestern Abend auch zum Auftakt Bettina Stark-Watzinger da, die neue Bundesministerin für Bildung und Forschung, die sich als Chancenministerin vorstellte.
Es ist das schönste Amt, das ich in der Bundesregierung ausüben kann, weil ich eben die vielen Chancen, die Sie vor Land auf Land abschaffen mit Ihrer Arbeit, weil ich sie sehe. Und deswegen verstehe ich das Ministerium auch als echtes Chancenministerium mit einem in schwierigen Zeiten auch immer wieder einen positiven Blick in die Zukunft.
Dieser positive Blick in die Zukunft, der wird wohl auch wichtig sein, denn die aktuellen Herausforderungen im Hochschulbereich sind vielzählig und in Richtung Bund gibt es viele Erwartungen. Alexander Moritz fasst zusammen.
Forschung bedeutet Chancen. Davon spricht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gerne. Auch gestern als Gast der Hochschulrektorenkonferenz in der Aula der Universität Leipzig. Für die FDP-Politikerin eine Art Antrittsbesuch. Den rund 280 Rektorinnen und Rektoren der HRK versprach sie, die Forschungslandschaft in Deutschland umfassend zu stärken.
Wir brauchen Fachkräfte. Und wie sonst sollten wir es schaffen, das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich nachhaltige Energien, Bioökonomie und den digitalen Wandel zu stemmen? Wir brauchen diese Innovation. Wir sollten als Europäer in der Welt uns behaupten, unabhängig zu werden, unsere Werte zu verteidigen gegen Russland und gegen China.
Dafür will die Bundesregierung mehr Geld in die Hochschulen stecken, trotz der zusätzlichen Belastungen durch den Konflikt mit Russland, versichert Stark-Watzinger. Die Forschungsförderung im Rahmen der Exzellenzstrategie soll ausgeweitet werden. Die Erhöhung des BAföG ist beschlossene Sache. Auch bekennt sich die neue Ministerin zum Zukunftsvertrag Studium und Lehre für mehr unbefristete Stellen im Mittelbau. Tenure-Track-Professuren als Sprungbrett Richtung vollwertigem Lehrstuhl sollen ebenfalls ausgebaut werden. In der Hochschulgemeinschaft werden diese Ankündigungen mit Wohlwollen aufgenommen. Die Ampelkoalition nehme die Anliegen der Hochschulen ernst, lobt der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Peter-André Alt.
Das sieht man daran, dass eben auch gerade Förderbedarfe für Lehre, für Studium aus dem Ministerium erkannt werden, dass man auch gesehen hat, wir brauchen mehr Mittel für die Digitalisierung. Also hier sehen wir eine deutliche Bereitschaft, auch die Länder zu unterstützen in ihren Anstrengungen zur Finanzierung des Hochschulsystems.
Auch, dass die Bildungsministerin nach ihrer Rede gut eine halbe Stunde lang Frage und Antwort steht, kommt gut an. Ihre umstrittene Vorgängerin Anja Karliczek hätte sich darauf wohl nicht eingelassen, vermuten einige hier. Auch Stark-Watzinger legt Wert darauf, dass Forschung zu mehr konkreten Anwendungen führt. Die geplante Transferagentur DATI soll vor allem kleinere Hochschulen für angewandte Wissenschaft animieren, Forschungsergebnisse an die regionale Wirtschaft weiterzugeben.
Ja, wir sind schon auf einem guten Weg, aber wir müssen noch besser werden. Wir müssen beim Transfer in Deutschland aufholen. Da sind wir noch nicht, wo wir sein könnten. Und unter unseren Möglichkeiten zu bleiben, das ist nicht das Ziel, das wir teilen sollten.
Die konkreten Rahmenbedingungen für Transferförderung führen unter den Hochschulen zu Debatten. Die Politik dürfe auch die Grundlagenforschung nicht aus den Augen verlieren, mahnt die Rektorin der Technischen Universität Dresden, Ursula Staudinger.
Wenn wir aber die zweckfreie Grundlagenforschung nicht weiter stützen, ist die Wahrscheinlichkeit am Ende innovationsförderlich und Produktivkraft steigernde Innovation zu bekommen, eben auch verringert. Ich glaube, es geht jetzt darum, einen konstruktiven Dialog zu suchen und genau diese Balance weiterzuentwickeln.
Thema war auch der Ausbau der digitalen Lehre. Die Ministerin sieht die Hochschulen gestärkt aus der Corona-Krise hervorgegangen. HRK-Präsident Alt spricht angesichts der notwendigen Weiterentwicklung von digitalen Vorlesungsformaten von einem kreativen Prozess, den er aber positiv wahrnimmt.
Wir sind noch nicht am Ende dieses Prozesses, da gibt es noch viel zu tun. Aber dass die Lehre überhaupt nach so vielen Jahrzehnten, in denen man wieder geklagt hat, sie sei ein Stiefkind des Hochschulbetriebs, endlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit getreten ist, das ist ein unbedingt positiver Entwicklungsprozess.
Auch über dem Hochschultreffen schwebt der Krieg in der Ukraine. Deutschland wolle ein sicherer Hafen für Forschende und Studierende aus der Ukraine ebenso wie aus Russland sein, versicherte die Bundesministerin Stark-Watzinger. Die erwarteten rund 100.000 Studierenden aus der Ukraine sollen Zugang zur BAföG-Förderung bekommen. Bei der Aufnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Russland gebe es dagegen noch Hürden, beklagt HRK-Präsident Alt.
Denen müssen wir Perspektiven bieten. Da ist momentan natürlich auch die fehlende Arbeitsberechtigung ein gewisses Problem. Hier sollten wir flexibel sein. Wir dürfen diese Menschen nicht einfach woanders hinziehen lassen. Wir müssen ihnen auch eine Heimstatt bieten, wenn sie in Opposition zum Regime hier weiterarbeiten möchten.
Wie wichtig die Solidarität der Wissenschaft ist, machte die emotionale Wortmeldung von Alissa Podoljak deutlich, die sich im Namen der ukrainischen Botschaft an die versammelten Hochschulrektoren wandte.
Ich möchte Ihnen sehr herzlich zu bedanken für Unterstützung und für Solidarität. Während die Ukraine ihre Freiheit und ihre Souveränität verteidigt, Sie hier verteidigen unsere Zukunft. Vielen Dank.
Eigentlich hat das jeder schon erlebt. Es gibt einfach Menschen, die können komplizierteste Sachverhalte auf den Punkt bringen und gut verständlich, locker und sogar unterhaltsam. Und es gibt Menschen, die können das eben nicht so gut. Die tun sich schwerer damit, in der Schule zum Beispiel, in der Ausbildung oder im Studium auf der Arbeit. Was natürlich nicht bedeutet, dass man von ihnen weniger lernen kann oder sie weniger drauf haben. Aber lebendige, unterhaltsame Wissensvermittlung ist doch immer wieder ein Punkt, wo gern für Lerneffekte in die USA geschaut wird. Und das machen wir jetzt auch.
Campus und Karriere. International.
Thorsten Teichmann über Wissensvermittlung mit positivem Showcharakter.
Please welcome back to the Late Show, Neil deGrasse Tyson.
Der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson ist häufig Gast in der Late-Night-Show von Stephen Colbert. Der Direktor des Hayden Planetariums tourt mit einem Programm durch die USA, in dem er wissenschaftliche Irrtümer in Hollywood-Filmen aufdeckt. Bei seinem letzten Auftritt ging es um die Frage, in welcher Höhe eigentlich das Weltall beginnt.
There's the Kármán line. The Kármán line.
Where is that?
Okay.
Es gibt die Kármán-Linie. Das ist der Ort, an dem an einem perfekten Tag das Blau des Himmels langsam verschwindet und die Sterne herauskommen am helllichten Tag neben der Sonne.
In broad daylight along with the sun. That's the Kármán line.
DeGrasse Tyson legt keinen Wert auf Vollständigkeit. Er umschreibt den Begriff Luftdichte. Kein Wort über den dynamischen Auftrieb, der sich entlang der Linie verändert. Er erzählt stattdessen in Bildern. Präsentieren US-Wissenschaftler tatsächlich unterhaltender und weniger akademisch als deutsche Professoren? Den Eindruck teilen deutsche Studenten und Wissenschaftler in den USA, wie der Pharmazeut Boris Shevarika. Shevarika forscht mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes gerade am MIT zum Thema Schleim.
Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Forscher hier schon viel Zeit investieren, um die Forschung auch sozusagen gut verkaufen zu können, also um auch zu zeigen, wie wichtig es ist. Aber auch so auf eine leichtere Art und Weise.
Ein Vortrag muss nicht immer vollständig sein. Er muss stattdessen die Zuhörer erreichen. Es soll ein Pitch sein, aus dem zum Beispiel eine neue Zusammenarbeit entsteht. Dozenten leben das den Studenten vor, sagt Katrin Schmitz, die im Bundesstaat New York zum Thema politische Psychologie forscht.
Hängt aber auch vor allem an der Uni damit zusammen, dass viele Lehrende sich genau als Lehrende auch begreifen. Und das ist ein großer Unterschied zu deutschen Unis, wo es einige Menschen gibt, die an der Uni arbeiten, aber sich vor allem als Forschende begreifen und als in zweiter Linie als Lehrende.
Wissensvermittlung ist in den USA vielleicht auch deshalb so populär, weil Studierende für das Studium zahlen, zum Teil absurd viel Geld. Dozenten an einigen Universitäten werden beraten, wenn die Zahl der Studierenden in ihren Kursen rückläufig ist. Aber auch in wissenschaftlichen Aufsätzen gäbe es große Unterschiede zwischen Deutschland und den USA, sagt Julia Norman. Die Psychologiestudentin absolviert gerade ein Auslandssemester an der renommierten Yale-Universität mit Unterstützung des DAAD. In Deutschland richten sich wissenschaftliche Bücher häufig an Experten.
Es ist geschrieben, als wäre es für jemanden, der sich in dem Feld auskennt. Wohingegen man hier ja schon darauf achtet, dass auch jemand, der nur so sich ein kleines bisschen auskennt, also der vielleicht mal im Bachelor ein, zwei Kurse dazu hatte, dass der das auch verstehen würde.
Umgekehrt haben US-Wissenschaftler eine große Liebe zu den deutschen Universitäten, erklärt der Leiter des DAAD-Büros in Nordamerika, Benedikt Brisch.
Man schätzt an Deutschland die Gründlichkeit, den akademischen Ethos, den Anspruch, wirklich Erkenntnis zu gewinnen.
Am Ende müssen sich Leichtigkeit und akademischer Ethos aber nicht ausschließen, so die Politologin Katrin Schmitz.
Und man kann auch wissenschaftliche Formalia beachten, wenn man mal irgendwie eine lustige Anekdote einbaut. Das muss man sich halt leisten können. Also das macht man nicht als Nachwuchswissenschaftlerin, sondern das sind dann in der Regel die Leute, die jetzt schon 20, 30 Jahre in dem Gebiet forschen und deren Paper nicht mehr abgelehnt werden von Fachzeitschriften.
Auch wenn da noch Luft nach oben ist, muss man sagen, beim Thema Wissensvermittlung oder Wissenschaftskommunikation, da ist in den letzten Jahren in Deutschland schon so einiges passiert. Die Notwendigkeiten sind einfach klarer geworden. Ein aktuelles Beispiel hören wir gleich aus Lübeck. Ort, anderes Publikum, gleiches Thema. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Forschung erzählen oder vermitteln wollen, woran sie arbeiten, dann hat es in den letzten Jahren auch in Deutschland viele kreative Ideen gegeben. Denke man nur an die Science Slams oder die Weihnachtsvorlesungen oder viele Podcasts und Tutorials im Netz. A Pint of Science lädt zurzeit als weltweite Veranstaltungsreihe noch bis morgen in Kneipen und Pubs. In Deutschland nehmen 14 Städte teil, darunter auch zum ersten Mal Lübeck. Astrid Wulff war für uns gestern Abend beim Auftakt dabei, bei dem es auf Englisch zuging.
You wake up in the morning. Du wachst morgens auf, oft durch den Wecker, und denkst, oh nein, es ist zu früh, du hast keine Energie.
Oh no, too early. You don't have energy.
Die Grundlagen des Schlaf-Wach-Rhythmus. Damit steigt Doktorandin Sarah Stenger in ihren Vortrag ein. Alles wirkt angenehm improvisiert. Der Veranstaltungsraum eher wie eine große Garage. An eine Wand ist die Präsentation projiziert. Hinterm Tresen wird ein Bier nach dem anderen gezapft. Das Publikum sitzt auf Bierbänken und hört Sarah Stenger zu. Sie erforscht, wie sich Schichtarbeit auf das Immunsystem auswirkt.
Insulinresistenz kann entstehen, was zu Diabetes führt, was eine Autoimmunkrankheit ist. Eine Fettleber, ohne Alkohol zu trinken, das ist hart.
Ohne Spaß?
Fettleber ohne Spaß gehabt zu haben. Wie schade.
This is a shame.
Mit einem Craftbier in der Hand lassen sich solche Informationen gleich viel besser verarbeiten. Unter den Zuhörenden Studierende und Mitarbeitende der Lübecker Unis. Auch einige Interessierte, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Die im Laufe des rund 20-minütigen Vortrags nicht abzuhängen, ist eine Herausforderung für Referentin Sarah Stenger.
Sehr spannend und sehr schwierig, weil man selber so drinsteckt und natürlich weiß, was man sagen möchte. Und wenn man es dann aber übermitteln will, dass man dann irgendwann zwischendurch merkt, okay, das davor hätten sie vielleicht gar nicht gewusst, vielleicht hätte ich das erwähnen sollen, und schon ist man durcheinander.
An vielen Orten der Welt treffen sich bis morgen WissenschaftlerInnen und Interessierte auf ein Bier oder mehrere Biere beim dreitägigen Pint of Science Festival. Pro Abend gibt es drei Vorträge zu verschiedenen Themen. Hier geht es heute Abend noch um Antikörper und Computertomographie. Die Idee, dass WissenschaftlerInnen ihre Forschungen in Pubs und Kneipen auch einem Laienpublikum vortragen, kommt aus England. 2013 fand das erste Festival in drei britischen Städten statt. Mittlerweile sind 400 Städte weltweit dabei. Es wurde Zeit, dass auch Lübeck als Uni- und Wissenschaftsstandort mit 4 Hochschulen bei Pint of Science mitmacht, findet die Initiatorin Anja Kerstein-Stehle, Forscherin in der Klinik für Rheumatologie und klinischen Immunologie am Lübecker Unicampus.
Wir haben es ja jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass es eine große Diskrepanz da gibt, dass das Vertrauen in die Wissenschaft so ein bisschen gelitten hat. Man sieht es ja auch an den vielen Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern, die so aufgetreten sind. Und da habe ich als Wissenschaftlerin gedacht, wir als Wissenschaftler haben da an einer Stelle auch vielleicht ein Stück weit mit was verpennt, weil wir einfach zu sehr nur untereinander diskutieren und bleiben. Und deswegen müssen wir da mehr transparente Wissenschaft machen, mehr mit der Bevölkerung auch diskutieren und über unsere Forschung sprechen, und zwar in einer Sprache, die jeder versteht.
Hier und heute Abend eben auf Englisch, extra für die vielen nicht deutschsprachigen StudentInnen an den Lübecker Hochschulen.
Wenn du sagst, du solltest nachts nichts essen und tagsüber schlafen, wann sollte man essen?
Normalerweise hast du keine 12-Stunden Nachtschicht und schläfst nicht 12 Stunden. Dazwischen sollte fürs Essen also genug Zeit sein.
There will be some hours in between.
Zwischen den Vorträgen kommen WissenschaftlerInnen, ReferentInnen und die Laien zusammen, tauschen sich bei Fischbrötchen und natürlich Bier miteinander aus. Unter ihnen Holger Prescher mit seiner Frau.
Das ist großartig, also in einer zwanglosen Atmosphäre die Leute dazu zu bringen, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen, finde ich großartig. Ja. Genau. Momentan beschäftigt das mich, weil ich mich mit Diabetes beschäftigen muss. Insofern fand ich den Hint darüber sehr persönlich interessant. Ansonsten macht Spaß auf mehr.
Mehr davon gibt es schon heute Abend. In einer Lübecker Gaststätte sind Vorträge rund um Ernährung geplant. Morgen geht es in einer Kaffeebar unter anderem um Geschlechtervielfalt und künstliche Intelligenz.
Präsenzpflicht, die ist auch in Sachsen unter Corona längst wieder ins Schulleben eingezogen. Doch im Zuge der Pandemie sind auch hier sogenannte freie Schulen oder freie Lerngruppen entstanden, die zum Querdenker- oder Reichsbürgerumfeld gezählt werden. Heute Abend wird das Politikmagazin Fakt im Ersten über solche illegalen Alternativlerngruppen berichten, wie es sie beispielsweise in Krimitschau oder Grimma gibt. Nach den Recherchen von Autorin Cecilia Kloppmann unternimmt das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung wohl nur wenig gegen diese illegalen Schulen.
Grimma, Ende April. In der Schützenklause, einem ehemaligen Gasthof, treffen sich Familien mit Kindern, um an einem Seminar über die sogenannte Schetinin-Pädagogik teilzunehmen. Das Konzept aus Russland verbindet naturnahe Erziehung mit Drill und Nationalismus. Es findet offenbar vor allem in der Querdenken- und Reichsbürgerszene Anhänger. Im September 2021 fand in dem alten Gasthof in Grimma regelmäßig illegal Unterricht statt. Ein Anwohner, der nicht erkannt werden will, berichtet im ARD-Magazin Fakt davon, wie er beobachtet hat, dass zeitweise bis zu 20 Kinder regelmäßig hierher gebracht wurden. Der Ton ist nachgesprochen.
Es wurde ganz offen von einigen gesagt, dass hier eine Schule eingerichtet wird, weil man den Kindern ersparen möchte, in der Schule Masken zu tragen und Tests vorzunehmen. Als der Schulbetrieb begann, gab es weder Strom noch Wasser noch Toiletten noch Heizung. Und dann die Bedenken, was maßen sich diese Leute an, in die Arbeit von Pädagogen einzugreifen und das einfach als komplette Laien zu übernehmen.
Die Behörden haben die illegale Schule geschlossen. Anderswo, in Krimitschau beispielsweise, gehen Kinder statt in die reguläre Schule noch immer in eine sogenannte Lerngruppe. Motto hier, freies Lernen ohne staatliche Indoktrination. Matthias Pöhlmann ist Sektenbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Bayern. Er beobachtet, dass sich die Esoterik- und Verschwörungsszene seit Corona stärker auf Bildung und Lernmethoden konzentriert.
Letztendlich spielt dieses Widerstandsnarrativ eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Man möchte sich gegen die Bevormundung durch den Staat zur Wehr setzen. Und das ist dann natürlich der Versuch, über diese Freilerner-Initiativen sich diesem staatlichen Einfluss zu entziehen. Und die Tür ist dann geöffnet für verschwörungsideologisches, rechtsesoterisches Gedankengut.
Das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung ist zuständig, um gegen das Betreiben ungenehmigter Schulen oder Vollzeitlerngruppen vorzugehen. Obwohl das Amt seit Monaten von der illegalen Schule in Crimmitschau weiß, zeigt sich Sprecher Roman Schulz überrascht, dass dort im April noch immer unterrichtet wurde.
Dann muss man der Sache nachgehen, dann nehme ich das gerne mit. Uns sind keine Hinweise bekannt und sind auch keine Hinweise aus Schulen bekannt, dass Kinder mit der Motivation, eine andere illegale Schule zu besuchen, nicht in der Schule sind.
Schon im Dezember lagen Fakthinweise auf diverse ungenehmigte Lerngruppen im Freistaat vor. Auch damals gab es bereits eine Anfrage bei der Behörde. Doch bis heute will das Landesamt nur die Fälle in Grimma und Crimmitschau kennen. Roman Schulz.
Wir sind ein Schulamt und ich sage das ganz klar, wir sind kein Verfassungsschutz und auch keine Gesinnungsprüfbehörde. Und dass bei einer 500.000 Kinder vielleicht irgendwo mal 3 Kinder es denen gelungen ist, sich dem Schulbesuch zu entziehen, das tut mir leid, das darf eigentlich nicht passieren, aber es ist passiert. Aber wir lassen uns nicht als Amt ich sag's mal hier, gegen das Schienbein treten, dass wir gegen Querdenker, gegen das nichts machen.
Reichsbürger und Querdenker sind zum Teil gut vernetzt. Online, in Telegram-Gruppen und auch offline, etwa in diesen Lerngruppen. Eine Größe in der Szene, der via YouTube als Lernguru auch Unterrichtsmaterialien bereitstellt, spricht davon, allein in Sachsen gäbe es etwa 50 solcher freien Lerngruppen.
Der erste American Song Contest ist geschafft. Über das Finale der US-Variante des bekannten europäischen Musikwettbewerbs berichten gleich die Kollegen in Corso Kunst und Pop unter anderem. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Musik